Ein freundliches Moin aus dem Norden und herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast Ihrer Besamex Versandapotheke. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Lars. Wir sind die Moderatoren dieses Podcasts und lassen hier für Sie regelmäßig unsere pharmazeutischen Kollegen und Kolleginnen zu spannenden Gesundheitsthemen zu Wort kommen.
Ein herzliches Willkommen zur heutigen Ausgabe des Besamex Gesundheitspodcasts. Ich begrüße bei uns im Studio Katharina. Hallo Katharina.
Hallo Michael.
Du bist bei uns als Apothekerin tätig.
Genau.
Und teilst heute mit uns dein Expertenwissen. Welches Thema hast du unseren Zuhörern denn heute mitgebracht?
Heute habe ich das Thema Antibiotika dabei.
Das ist ein gutes Thema. Antibiotika, damit haben wahrscheinlich die meisten unserer Hörer schon Erfahrungen gesammelt. Ich auf jeden Fall. Wie ist das denn bei dir?
Ja, ich habe auch schon Antibiotika eingenommen, was auch durchaus in Ordnung ist, wenn es denn angemessen war.
Ja. Was hat dich denn dazu bewogen, heute dieses Thema zu präsentieren? Mit welchem Ziel möchtest du unsere Zuhörer ansprechen?
In diesem Podcast möchte ich genau darauf eingehen, wann Antibiotika gegeben werden sollten, damit sie helfen und warum die Vergabe durchaus zurückhaltend und nicht leichtfertig geschehen sollte. Ja. Ich finde es auch spannend, über die Perspektiven zu sprechen, denn auch in der Antibiotika-Forschung hat sich beispielsweise mit der mRNA-Technologie eine neue Möglichkeit eröffnet.
Das heißt, du kannst uns aus deinem Apothekenalltag berichten. Ich bin gespannt, mit welchen unterschiedlichen Erwartungen Antibiotika gesehen werden.
Gerade bei der medizinischen Versorgung von Kindern beobachte ich oft, dass Eltern vom Kinderarzt erwarten, dass dieser ihrem Kind ein Antibiotikum quasi als Allheilmittel verschreibt, damit das Kind schnell wieder gesund wird. Aber auch das ist nicht in jedem Fall sinnvoll und notwendig.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann sollte man bei der Einnahme von Antibiotika nicht überstürzt handeln.
Genau. Es ist wichtig zu verstehen, wie Antibiotika eingesetzt werden sollten. Sie sind bei richtiger Anwendung lebenswichtig.
Ja.
Sie dienen zur Abwehr von bakteriellen Erkrankungen. Die Bakterien werden mindestens in ihrer Vermehrung gehindert oder komplett abgetötet.
Okay. Mhm.
Das klingt erst einmal gut, weil uns bestimmte Bakterien durchaus töten können. Auf der anderen Seite benötigen wir unzählige Bakterien. Das sind sozusagen auch viele kleine Helfer. Unsere Darmbakterien machen es erst möglich, dass wir beispielsweise die Nahrung, die wir zu uns nehmen, verwerten können, um daraus Energie und Kraft zu gewinnen.
Antibiotika sollten also nur dann genommen werden, wenn wir von Bakterien befallen sind, die uns schaden. Und wie sieht das denn mit Viren aus?
Gegen Viren wirken Antibiotika nicht. Das lässt sich vielleicht am besten mit der Beschaffenheit von Bakterien und Viren erklären. Bakterien sind in der Regel einzelne lebende Zellen mit einem Stoffwechsel. Sie können sich selbstständig vermehren.
Ja.
Da setzt das Antibiotikum an. Es dringt in diese Zelle ein und tötet diese oder das Bakterium wird in der Vermehrung gehemmt. Viren hingegen haben weder einen eigenen Stoffwechsel, noch können sie sich eigenständig vermehren. Sie brauchen einen Wirt, in dessen Zellen sie eindringen, um sich zu vermehren. Da kommt ein Antibiotikum nicht mehr dran und kann diesen Ablauf nicht stören.
Das erklärt natürlich, warum wir diese Arzneimittel vom Arzt verschrieben bekommen müssen und sie nicht frei in der Apotheke bekommen können. Man sollte also vor einer Verordnung gründlich abklären, um welche Art des Befalls es sich bei einer akuten Erkrankung handelt. Du hast auch von Eltern erzählt, die im Sinne, das Beste für ihr Kind bekommen zu wollen, gerne nach einem Antibiotikum beim Arzt anklopfen und nun kommen sie nach entsprechender Diagnose mit einem entsprechenden Rezept in die Apotheke. Was gibst du ihnen als Apothekerin denn dann noch auf den Weg?
Ganz wichtig ist, um die antibiotische Wirkung zu erzielen, dass das Mittel zum einen regelmäßig und bis zum Ende durchgenommen wird.
Ja.
Regelmäßig heißt dreimal täglich und das bedeutet auch wirklich, dass der Tag durch drei geteilt wird. Mhm. In diesem Fall sollte das Kind im 8-Stunden-Abstand das Antibiotikum einnehmen. Also beispielsweise um 8, um 16 und um 24 Uhr. Ja. Bei vielen passt das aber nicht in den gewohnten Tagesablauf, wodurch die dritte Dosis oftmals zu früh eingenommen wird. Ja. Das Einhalten des Einnahmerhythmus ist selbstverständlich bei Erwachsenen in gleicher Weise wichtig.
Was passiert denn, wenn man diesen Einnahmerhythmus jetzt ein bisschen durcheinander bringt, wenn man diese Regelmäßigkeit nicht ganz hinbekommt?
Ja, die Bakterien, wie vorhin beschrieben, werden durch die antibiotischen Mittel daran gehindert, sich zu vermehren. Also sie werden abgetötet oder gehemmt.
Ja, ja.
Diese setzt diese Verhinderung zwischendurch aus. Dann haben die Bakterien nicht nur die Chance, sich wieder zu vermehren, was dann die Behandlungszeit verlängern würde. Schlimmer noch wäre es, wenn die neuen Bakterien Mutationen bilden und Resistenzen gegenüber der Arznei aufbauen. Mutationen mit Resistenzen können auch dann entstehen, wenn die Vergabe der Arznei vorzeitig beendet wird.
Ja, das ist sicherlich für einige bereits ein Teil des allgemeinen Wissens. Es ist aber klasse, dass du uns nochmal so klar und eindringlich das vor Augen geführt hast. Ich verstehe die Tendenz, also sobald es einem besser geht, dass man dann gerne die Arznei beiseite legen möchte, was aber eben im Fall von Antibiotika einfach nicht gut ist. Ich würde gerne noch einmal auf die nützlichen Bakterien eingehen, die wir bei der Behandlung mit Antibiotika ja ebenfalls in ihrer Vermehrung hemmen oder zerstören. Welches Risiko gehen wir denn damit ein? Was können Eltern, um bei deinem Beispiel mit dem Kind zu bleiben, oder auch wir machen, damit wir die nützlichen Bakterien nicht komplett verlieren? Also vielleicht hast du da ein Beispiel, wo diese Bakterien uns im Stich lassen könnten, also wo wir sozusagen die Nebenwirkung des Antibiotikas dann am eigenen Leib spüren würden.
Das Antibiotikum kann die unterschiedlichen Bakterienkulturen nicht unterscheiden. Nützliche Bakterien haben wir zum Beispiel in der Darm- oder Vaginalflora. Eine mögliche Nebenwirkung wäre Durchfall, wenn die guten Bakterien im Darm fehlen. Bei Frauen können auch Vaginalpilze auftreten.
Was kann ich denn machen, um diesen unerwünschten Nebeneffekt zu vermeiden? Also ich gehe jetzt mal von mir aus zunächst und bleibe mal bei dem Beispiel Darmflora. Was kann ich da tun?
Du kannst deiner Darmflora etwas Gutes tun, indem du sie unmittelbar während der Antibiotika-Behandlung direkt wieder aufbaust.
Ah ja, und wie kann ich das machen?
Dabei helfen Probiotika. Mhm. Sie enthalten sozusagen nützliche Bakterien und können damit die Darmflora wieder beleben.
Prima, also kann ich gleich, wenn ich das Antibiotikum einnehme, auch so ein Probiotika einnehmen?
Nein, ganz so einfach ist das nicht. Auch hier ist das wieder eine Frage des Timings.
Okay.
Wichtig ist, einen entsprechenden zeitlichen Abstand zur Einnahme des Antibiotikums einzuhalten. Also mindestens eine Stunde, besser noch 2 Stunden,
ja,
sollten zwischen der Einnahme des Antibiotikums und des Probiotikums liegen. Da sonst das Antibiotikum die guten Bakterien, die mit dem Probiotikum wieder aufgebaut werden, gleich wieder zerstört werden.
Ja, ist klar irgendwie. Jetzt habe ich mich für das Beispiel mit dem Darm entschieden, aber du hattest in deinen Beispielen eben auch die Vaginalflora erwähnt. Gibt es dafür auch ein Probiotika?
Ja, das gibt es auch. Alternativ können aber auch Milchsäurezäpfchen angewendet werden, die das Wachstum der nützlichen Milchsäurebakterien fördern und über diesen Weg die Vaginalflora wieder aufbauen.
Ja, gut zu wissen. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Hinweis, der ja vielleicht ein bisschen pikant ist, im Beratungsgespräch in der Vorortapotheke auch mal untergehen kann, weil man das nicht möchte, dass die Kundin oder der Kunde, der daneben steht, das Thema mitbekommt.
Durchaus. Es gibt gerade bei geschlechtsspezifischen Themen eine gewisse Scheu gegenüber anderer in der Nähe stehenden Kunden, die das Gespräch eventuell mit anhören könnten.
Ja. Gibt es denn, was die Einnahme von Antibiotika angeht, darüber hinaus noch andere geschlechtsspezifische Aspekte zu beachten? Müssen Männer auch etwas Besonderes beachten?
Nein, Männer müssen meines Erachtens nichts Besonderes beachten. Die Auswahl eines Antibiotikums richtet sich eben auch nach der Erkrankung. Es sollten Allergien und die Einnahme anderer Arzneimittel beachtet werden. Das gilt für Männer und Frauen aber gleichermaßen. Frauen im gebärfähigen Alter sollten allerdings noch berücksichtigen, dass die Wirkung der Pille bei der Einnahme von Antibiotika vermindert sein kann.
Wenn ich kein Risiko eingehen möchte, was sollte ich dann machen?
Eigentlich gibt es nur die eine Empfehlung, zusätzlich zu verhüten.
Nochmal zusammengefasst, Antibiotika sind eine wirkungsvolle Hilfe, ganz wichtig gegen Bakterien. Auf der anderen Seite sollte man sie aber natürlich nicht leichtfertig einnehmen, weil eben auch eine Menge guter Bakterien dadurch vernichtet werden können. Also ein sehr wertvolles Mittel, wenn auch kein Allheilmittel. Wem haben wir denn dieses großartige Mittel zu verdanken?
Genau, Antibiotika sind je nach Blickwinkel eigentlich noch gar nicht so alt. Eine der bekanntesten Gruppen der Antibiotika ist das Penicillin. Vor gut 90 Jahren, genauer gesagt 1928, hat Alexander Fleming in London zufällig einen Schimmelpilz beobachtet, der die Vermehrung von Bakterien verhinderte. Aus dieser unbeabsichtigten Entdeckung zog er die richtigen Schlüsse und rettete in der Folge vielen Menschen das Leben. Und das brachte ihm gemeinsam mit Ernst Chain und Howard Florey den Nobelpreis für Medizin ein.
Ist denn Antibiotika und Penicillin das Gleiche?
Naja, es ist so wie der Dackel und der Hund.
Aha.
Antibiotika ist einfach der Oberbegriff,
okay,
und Penicillin ist eine Untergruppe.
Ah, stimmt. Das Penicillin, eine Gruppe von den Antibiotika, das hattest du ja auch gerade schon erwähnt. Ich finde es trotzdem wichtig, das nochmal separat anzusprechen. Penicilline kennt man sicherlich noch recht gut, aber jetzt möchte ich dein Apothekerinnenwissen mal ausreizen und nach anderen Antibiotika-Gruppen fragen. Und vielleicht kannst du die auch ein bisschen einordnen. Also ein kleiner Hinweis an alle, die uns zuhören, das ist super spannend. Es folgen jetzt ein paar sehr tiefgehende Details mit auch einigen fast unaussprechlichen Worten, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, es lohnt sich, bis zum Ende zuzuhören.
Erst einmal nur die Begriffe.
Ja, gerne.
Genau, da haben wir zum Beispiel die Cephalosporine, die Chinolone, Tetracycline, sowie zum Beispiel Doxycyclin oder Minocyclin oder auch Erythromycin und Clarithromycin, das sind Makrolide, oder auch Fosfomycin. Und dann gibt es auch noch sogenannte Reserveantibiotika wie das Gentamicin.
Ja, das klingt schon sehr spannend. Danke für die Aufzählung. Ich denke, für den ersten Eindruck reicht das schon mal. Jetzt wollen wir das eine oder andere noch etwas genauer betrachten. Ich beginne nochmal mit dem Penicillin. Zum einen, weil es ja sehr geläufig ist, wir aber noch nicht darüber gesprochen haben, wann man es nicht anwenden sollte.
Genau, zum Beispiel bei einer Allergie gegen Penicilline muss der Arzt eine Alternative auswählen. Hierbei sollte er auch Kreuzallergien, zum Beispiel gegen die Cephalosporine, beachten. Cephalosporine, oder vielleicht ist ja auch der Wirkstoff Cefuroxim besser bekannt, diese gehören zur gleichen Antibiotikagruppe wie die Penicilline. Noch heute werden die Penicilline und Cephalosporine häufig verordnet, da sie gut wirken und verträglich sind und auch keine besonderen Einnahmevorschriften zu beachten sind. Beide Antibiotikagruppen können auch in der Schwangerschaft oder Stillzeit angewendet werden.
Ja. Eine Form des Penicillins hattest du vorhin schon genannt, das Amoxicillin. Welche besonderen Indikationen gibt es beim Amoxicillin?
Amoxicillin wird zum Beispiel Risikopatienten zur Endokarditis-Prophylaxe verordnet. Endokarditis, darunter versteht man eine bakterielle Entzündung im Herzen. Und zu den Risikopatienten zählen Patienten mit einer Herzerkrankung. Und die Betroffenen sollten dann vor einem zahnärztlichen Eingriff circa eine halbe bis Stunde vorher dann das Antibiotikum einnehmen.
Jetzt hast du in einem Satz den Zahnarztbesuch und die Herzerkrankung genannt. Kannst du das noch ein bisschen differenzierter erklären, bitte?
Ja, ein zahnärztlicher Eingriff kann ja mitunter etwas blutig sein.
Ja.
Und über das Blut können die Bakterien dann zum Herzen gelangen und im schlimmsten Fall dann eine Herzmuskelentzündung auslösen.
Ja.
Okay. Genau, aus diesem Grunde ist das dann sehr wichtig, dass das Antibiotikum vorher eingenommen wird.
Ah ja, ja, sehr gut zu wissen. Dann haben wir die Chinolone. Warum haben die Chinolone so einen schlechten Ruf?
Ja, im Gegensatz zu den Penicillinen werden die Chinolone aufgrund ihrer Nebenwirkungen nur noch zurückhaltend verordnet. Zum Beispiel bei schweren Harnwegsinfekten oder Infekten, die auf andere Antibiotika nicht oder nicht mehr ansprechen. Zu den bekannten Nebenwirkungen zählen Sehnenentzündungen bis hin zum Sehnenriss, zum Beispiel an der Achillessehne, aber auch Knorpelschäden und phototoxische Reaktionen. Diese äußern sich zum Beispiel in Rötung, Juckreiz bis hin zur Blasenbildung auf der Haut. Es können aber auch Herzrhythmusstörungen auftreten.
Jetzt haben wir das Wort Chinolone unterschiedlich ausgesprochen. Du hast mal Chinolone gesagt und ich habe Chinolone gesagt.
Ach so.
Wir haben ja eine große Hörerschaft in der ganzen Bundesrepublik und je nachdem, wo man herkommt, würde man jetzt auch oder die verstehen das schon. Katharina, wer sollte denn diese Chinolone nicht einnehmen?
Aus den beschriebenen Nebenwirkungen ergeben sich wichtige Kontraindikationen, also in der Schwangerschaft und Stillzeit, aber auch Kinder und Jugendliche oder Personen mit Herzerkrankungen, Epilepsie oder Leber- und Niereninsuffizienz. Auch für Sportler sind die Chinolone nicht geeignet, weil es eben zu diesen Sehnenrissen kommen kann.
Okay, und was sollte man denn da bei der Einnahme beachten?
Und aufgrund der vorhin erwähnten Phototoxizität sollte die Haut vor der Sonne geschützt werden.
Ja.
Und damit die Wirkung des Antibiotikums nicht beeinträchtigt wird, sollte zudem ein ausreichender Zeitabstand zu Antacida, aber auch zweiwertigen Kationen wie zum Beispiel Calcium, Magnesium, Eisen und Zink und daher auch Milch und Milchprodukten eingehalten
werden.
Das
ist ja eigentlich etwas, was wir gerne auf dem Speiseplan haben.
Genau.
Und da muss man das dann berücksichtigen.
Genau. Mhm. Und noch ein kurzer Hinweis. Unter Antacida versteht man Arzneimittel gegen Sodbrennen, wie zum Beispiel Renitalzid oder Maloxan.
Aha.
Zur Einnahme des Antibiotikums sollte am besten auch Leitungswasser verwendet werden, da dies in der Regel nicht mit diesen zweiwertigen Kationen angereichert wurde. Angesichts der vorhin erwähnten Herzrhythmusstörungen ist die Interaktionsprüfung bei den Chinolonen besonders wichtig.
Als nächstes haben wir die Tetracycline. Was ist das Besondere bei den Tetracyclinen?
Tetracycline werden zusätzlich zu bakteriellen Infektionen auch bei Akne und Malaria angewendet.
Und was sollte man hier bei der Einnahme beachten?
Genauso wie bei den Chinolonen sollte ein ausreichender Zeitabstand zu Antacida und zweiwertigen Kationen und daher auch Milch und Milchprodukten eingehalten werden. Da auch Tetracycline die Haut für die Sonne empfindlicher machen, sollte auf einen ausreichenden Sonnenschutz geachtet werden. Um Reizungen der Speiseröhre vorzubeugen, sollte die Einnahme am besten im Stehen erfolgen.
Wer sollte Tetracycline besser nicht einnehmen?
Kontraindiziert sind Tetracycline auch wieder bei Schwangeren, Stillenden und Kindern unter 8 Jahren, da diese Antibiotika unter anderem den Zahnschmelz und die Knochen schädigen können.
Ah ja, eine Zwischenfrage. Da ist also die Einnahme kontraindiziert. Was bedeutet das für mich, kontraindiziert? Kannst du das noch in anderen Worten beschreiben?
Ja, also die Einnahme ist sozusagen verboten und sollte nicht erfolgen. Nur wirklich auf ausdrücklichen Wunsch des Arztes, der das dann abwägen muss, Nutzen und Risiko sozusagen.
Weil sonst die entstehenden Nebenwirkungen zu krass sein können.
Genau.
Ja, und das zu Problemen führen kann.
Genau.
Eben zu Kontraindikationen könnte es kommen.
Genau.
Jetzt noch eine Zwischenfrage. Du hattest erklärt, dass Antibiotika nur gegen Bakterien und nicht gegen Viren helfen.
Genau, das stimmt.
Kann es denn vorkommen, dass aus einem viralen Infekt doch eine bakteriöse Erkrankung entsteht?
Ja, also entstehen ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber es kann durchaus vorkommen, dass sich auf einen viralen Infekt Bakterien setzen und den Menschen zusätzlich infizieren. Dies nennt man auch Sekundär- oder Superinfektionen.
Zurück zu unserer kleinen Antibiotikakunde. Ich werfe nochmal so ein Stichwort hier in den Raum. Makrolide, was kannst du dazu sagen?
Makrolide sind bis auf Magen- und Darmbeschwerden und in seltenen Fällen Allergien oder Leberschäden relativ gut verträglich.
Was sollte man bei der Einnahme von Makroliden beachten?
Es müssen Wechselwirkungen beachtet werden. Zum Beispiel sollten Makrolide nicht mit Statinen, das sind Cholesterinsenker, eingenommen werden, da sonst schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten können. Eine weitere Wechselwirkung besteht zwischen Makroliden und Arzneimitteln, die als Nebenwirkung zu Herzrhythmusstörungen führen können. Also genauso wie bei den Chinolonen.
Ja.
Auf Grapefruit-Produkte sollte besser verzichtet werden.
Warum sollte man denn auf Grapefruit-Produkte besser verzichten in diesem Kontext?
Genau, weil die auch die Wirkung beeinflussen können.
Ah ja. Und ist das nur bei den Makroloiden ein Problem oder bei allen Antibiotika?
Also bei den Makroloiden in speziellen Fällen, aber es gibt auch einige andere Arzneistoffe, also außerhalb der Antibiotika, bei denen man keine Grapefruit-Produkte zu sich nehmen sollte. Das betrifft auch nur Grapefruit, nicht andere Zitrusfrüchte. Genau. Also nicht die Säuren, sondern der Bitterstoff sozusagen, der da diese Wechselwirkung auslöst.
Jetzt haben wir schon einige Antibiotika kennengelernt. Du hast uns das großartig erklärt. Waren das die gängigsten Antibiotika?
Ja, ich denke schon.
Zum Glück, man kann ja beim Podcast auch nochmal zurückspulen oder auf Pause drücken. Also, denn das war schon sehr viel wertvoller Input, den du uns gegeben hast. Gibt es denn noch ein paar besondere Antibiotika, die sich durch Spezialitäten auszeichnen?
Ja, zum Beispiel die sogenannten Reserveantibiotika. Ein Beispiel ist Gentamicin. Dieses kann bei innerlicher Verabreichung aber die Nieren und den Gehörgang schädigen und zum Hörverlust kommen und wird daher nur bei schweren Infektionen als Injektion angewendet. Mhm. Also daher auch überwiegend im Krankenhaus. Mhm. Häufiger werden die Aminoglykoside als Ohren- und Augentropfen oder in Cremes verwendet.
Also warum müsste man jetzt ein Reserveantibiotika überhaupt zur Anwendung bringen?
Na, bei Resistenzen, also wenn wirklich nichts anderes mehr wirkt, wenn es eine schwerwiegende Infektion ist, dann wird so ein Reserveantibiotikum benötigt.
Dann greift man darauf zurück.
Genau.
Und gibt es auch Antibiotika, die gern bei ganz bestimmten Indikationen verordnet werden?
Ja, also da fällt mir zum Beispiel das Fosfomycin ein. Das wird typischerweise bei einer unkomplizierten Harnwegsinfektion der Frau angewendet. Das Besondere ist, dass eine einmalige Gabe ausreichend ist. Am besten sollte die Anwendung abends vor dem Schlafengehen erfolgen, da nachts nichts oder nur wenig getrunken wird und das Antibiotikum dann am besten wirken kann.
Jetzt regnet es hier am Studiofenster. Ich hoffe, es ist nicht zu hören. Das haben wir hier in Norddeutschland auch sehr selten, dass Regen fällt. Deswegen machen wir das gerne hier noch zum Bestandteil unserer heutigen Podcast-Übertragung. Du hast vorhin schon ein Anwendungsszenario geschildert aus der Zahnheilkunde. Da habe ich noch eine Frage, welche besondere Rolle spielt Clindamycin in der zahnheilkundlichen Anwendung?
Genau, das Besondere an Clindamycin ist, dass dieses kiefer- und knochengängig ist und aus diesem Grund eben gerne in der Zahnheilkunde verwendet wird. Die Einnahme sollte im Stehen mit einem vollen Glas Wasser erfolgen, um eine Speiseröhrenreizung zu vermeiden.
Ist das Präparat so schlecht zu schlucken oder ist das so stark ätzend in dem Moment, wo man schluckt, dass es zu einer Reizung kommen kann?
Nee, nur, dass man sich danach nicht hinlegt. Also es ist wichtig, dass das auch durch die Speiseröhre gerutscht ist.
Ja.
Da gibt es auch nicht nur Clindamycin, sondern auch andere Arzneistoffe, bei denen das auch so ist, dass man sich nach der Einnahme nicht sofort hinlegt, sondern wirklich aufrechter Position das einnimmt, dass die auch gleich im Magen landet und nicht in der Speiseröhre verbleibt.
Aber der Grund dafür ist schon, dass es dann in der Speiseröhre nicht zum Auflösen kommt und demzufolge zu, was würde dann passieren? Gibt es eine Verätzung oder?
Genau, dass es dann einfach gereizt ist, dass man genau Wundheit und Brennen vielleicht und genau.
Das möchte man natürlich verhindern. Also im Stehen mit einem schönen großen Glas Wasser. Was ist das Besondere an Metronidazol?
Metronidazol wird zusätzlich auch gegen Parasiten angewendet. Also jetzt habe ich mich... ich sage, Metronidazol wirkt zusätzlich auch gegen Parasiten, wird aber auch in Cremes oder Salben verwendet. Zum Beispiel gegen Rosacea, also darunter versteht man jetzt erweiterte Äderchen und Rötungen im Gesicht. Mhm. Und eine weitere Indikation ist der Magenkeim Helicobacter pylori, der in der Regel auch mit zwei Antibiotika, unter anderem dann dem Metronidazol, behandelt wird. Was normalerweise für alle Arzneimittel gilt, betrifft insbesondere Metronidazol. Auf Alkohol sollte unbedingt verzichtet werden, da sonst unangenehme Wirkungen auftreten können. Also so katerähnliche Symptome Genau, da kann sich, glaube ich, jeder was drunter vorstellen.
Nimmt man denn immer ein einzelnes Antibiotika zu einer Zeit oder kann man die auch kombinieren?
Ja, es gibt auch eine Kombination, zum Beispiel das Cotrimoxazol, das enthält zwei Antibiotika und wird unter anderem bei Atemwegs- oder Harnwegsinfekten eingesetzt. Zur Prophylaxe und Therapie bei Krebskranken ist Cotrimoxazol unverzichtbar.
Sind denn alle Antibiotika verschreibungspflichtig oder gibt es auch frei verkäufliche Antibiotika?
Ja, mir fällt auch ein frei verkäufliches Antibiotikum ein, das Tyrotrizin. Das wird zum Beispiel auf der Haut verwendet oder auch als Halslutschtabletten.
Ah ja.
Jedoch würde ich Lutschtabletten mit Antibiotika nicht empfehlen, da Halsschmerzen überwiegend durch Viren verursacht werden. Außerdem fördert die Anwendung von Antibiotika als Lutschtabletten die Resistenzbildung.
Ja, das ist ja so ein Begriff, den hattest du schon ziemlich zu Anfang erwähnt, Resistenzbildung. Was bedeutet das denn konkret? Oder?
Ja, Resistenz bedeutet, dass ein Bakterium gegen ein Antibiotikum widerstandsfähig geworden ist und dieses dann nicht mehr wirken kann. Die Resistenz kann einerseits durch einen hohen Antibiotikagebrauch, aber auch durch die natürliche Mutation der Bakterien entstehen.
Und welche Probleme bringt so eine Resistenz mit sich?
Schätzungsweise sterben jährlich 35.000 Menschen in Europa durch Antibiotikaresistenzen. Das sind 100 Menschen pro Tag.
Wow.
Also ich finde eine sehr hohe Anzahl.
Aber wirklich, ja.
Und am gefürchtetsten sind die multiresistenten Erreger, die, wie der Name auch schon sagt, gegen zahlreiche Antibiotika resistent sind. Eine Krankheit, bei der die Resistenzen erheblich zugenommen haben, ist die Gonorrhoe.
Was ist das Besondere bei der Tuberkulose?
Bei der Tuberkulose beispielsweise müssen mehrere Antibiotika und das auch mehrere Monate lang angewendet werden, damit es zur Heilung kommt. Die Resistenzgefahr ist hier besonders hoch.
Diese das kann man sich vorstellen, ne?
Genau.
Ja. Auch angesichts dessen, dass man ja immer den Einnahmerhythmus streng einhalten muss. Und wenn man jetzt eine Einnahme über mehrere Monate hinweg hat, dann kann man da ja beim Einnahmerhythmus schon mal aus dem Takt geraten. Dann ist natürlich die Gefahr, dass es zu einer Resistenzbildung kommt, viel höher.
Genau, das ist die Therapietreue des Patienten ganz wichtig.
Die Therapietreue?
Genau, dass er das auch die Monate, also die mehrere Monate kontinuierlich einnimmt.
Ja.
Genau, zu den Zeiten, wann er das auch tun sollte.
Gibt es denn da eine Lösung für dieses Resistenzproblem?
Forscher haben wiederum Wirkstoffe entwickelt, um gewisse Resistenzen auszuschalten. Zum Beispiel gibt es die Clavulansäure in Amoxiclav. Diese verhindert einen Resistenzmechanismus gegen das Amoxicillin. Um den Anstieg der Resistenzen entgegenzuwirken, sollten Ärzte Antibiotika nur in Notfällen verschreiben oder sie geben dem Patienten ein Rezept mit, das er aber erst einlösen soll, wenn sich seine Beschwerden verschlimmern.
Ja, so ist man versorgt, wenn zum Beispiel ein Wochenende ansteht oder man in Urlaub fahren möchte, ist aber nicht gezwungen, unbedingt das Antibiotika einzunehmen. Also wenn es einem dann wirklich signifikant besser geht, dann könnte man darauf verzichten.
Genau. Theoretisch könnte das Rezept auch erst dann eingelöst werden, weil die Apotheken machen ja auch Notdienste. Das heißt, das wäre ja dann jederzeit möglich.
Ja, richtig.
Zum Beispiel bei Kindern mit Mittelohrentzündung sollte erst mit der Antibiotika-Behandlung begonnen werden, wenn sich die Beschwerden innerhalb von 2 bis 3 Tagen nicht gebessert oder verschlimmert haben. Dieses Vorgehen wird auch als Watchful Waiting bezeichnet. Also sehr aufmerksames Beobachten, aber abwarten. Apropos Kinder, in der Apotheke besteht die Möglichkeit, dass das pharmazeutische Personal den Antibiotika-Trockensaft schon zubereitet. Das ist auch eine sehr hilfreiche Serviceleistung für die Eltern.
Das ist bestimmt sehr hilfreich. Genau. Und dieses Watchful Waiting ist auch etwas, was man wirklich nicht unterschätzen sollte. Also, wie wir Norddeutschen sagen würden, abwarten und Tee trinken. Natürlich nicht zu lange, das ist klar. Aber auch nicht überall zum Antibiotika greifen.
Genau.
Katharina, kannst du uns noch eine Perspektive dazu geben, wohin die Entwicklung der Antibiotika in Zukunft gehen wird?
Aufgrund der zunehmenden Resistenzen ist es sehr wichtig, ständig neue Antibiotika zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Jedoch ist das für die Hersteller riskant, da neue Antibiotika meistens nur als Reserve verwendet werden und die Entwicklungskosten einen hohen finanziellen Aufwand erfordern. Daher haben viele Pharmakonzerne die Antibiotika-Forschung eingestellt. Seit 2016 gibt es eine Initiative der WHO, die die Forschung und Entwicklung neuer Antibiotika fördert. Ziel der Forschung ist es, neue Wirkprinzipien zu entwickeln, um resistente Keime abzutöten und dadurch Leben zu retten. Mhm. In den letzten Jahren sind erfreulicherweise auch neue Antibiotika auf den Markt gekommen.
Gibt es denn aktuell erfreuliche Meldungen bezüglich der Antibiotika-Forschung?
Ja, im Sommer des vergangenen Jahres haben zum Beispiel Forscher der Uni Würzburg Antibiotika mit der mRNA-Technologie entwickelt.
Aha.
Diese Technologie hatte ich ja anfangs auch schon erwähnt.
Ja.
Die kennen wir ja auch inzwischen sehr gut von den Corona-Impfstoffen von Moderna und BioNTech oder Pfizer.
Also könnte man sagen, ein Antibiotika ohne Antibiotika.
Naja, es ist ein anderes Wirkprinzip, um die Bakterien auszuschalten.
Mhm. Katharina, ganz herzlichen Dank für deine detaillierten Erklärungen. Zusammenfassend, was würdest du sagen, was ist dein Fazit?
Ja, also Antibiotika sind ein großer Fortschritt in der Arzneimittelentwicklung, die durch ihre Wirkungen und Einsatzgebiete vielen Menschen das Leben retten. Damit aufgrund der Vielfältigkeit der Antibiotika und zugehöriger Einnahmehinweise die effektive Wirkung sichergestellt wird, beraten wir Sie in der Apotheke gerne dazu. Mhm. Es ist sehr wichtig, dass Pharmakonzerne und Universitäten konsequent weitere lebensrettende Antibiotika entwickeln, damit wir durch die weltweit zunehmenden Resistenzen nicht in den Zustand zurückfallen, wie er vor der Entdeckung des Penicillins durch Fleming vor über 90 Jahren war.
Ja, das wäre wirklich schade. Das war ein super Überblick, den du uns gegeben hast. Nochmal ganz herzlichen Dank. Schön, dass du hier bei uns im Studio warst.
Gerne, hat mich auch gefreut.
Prima. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, diese Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne oder einen Daumen nach oben da, denn das erhöht auch die Auffindbarkeit unseres Podcasts für andere Hörer. Und selbstverständlich können Sie ja auch gerne Ihren Freunden oder Bekannten von diesem Podcast berichten. Wenn Sie sich ein bestimmtes Thema von uns wünschen oder konstruktive Vorschläge für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne an podcast@besamex.de. Wir freuen uns auf Post von Ihnen, gerne auch über ein nettes Feedback, und laden Sie gerne dazu ein, auch bei unserer nächsten Folge wieder reinzuhören. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hören Sie gerne bei unserer nächsten Folge wieder rein.
Bleiben Sie gesund.
Ihre Apotheke bringt's.